Orchamol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind wieder zu dritt. Der Reigen, der Oberbürgermeister und Bürgermeister, reißt nicht ab in unserem Podcast und wir freuen uns heute wirklich ganz besonders.
Einen Exoten zu begrüßen.
Einen noch Exoten kann man vielleicht sagen, wir werden sehen. Es ist der grüne Bürgermeister aus Lauf, Benedikt Bisping, der hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Bisping.
Vielen herzlichen Dank. Ganz ungewohnt hier auf dem Stuhl zu sitzen, auf dem dann normalerweise die Oberbürgermeister
der heiße Stuhl
der Metropolregion Platz nehmen dürfen. Ja, freut mich sehr. Vielen Dank. Jetzt sagen Sie grüner Bürgermeister. Ich definiere mich als erster Bürgermeister der Stadt Lauf.
Ist klar, dass Sie sagen müssen, Sie sind ein Bürgermeister für alle, weil das sagt ja jeder Bürgermeister, zumindest vor der Wahl. Wie es dann danach ausschaut, müssen die Bürger alle 6 Jahre neu entscheiden. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Sie sind 2008 das erste Mal gewählt worden in Lauf. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen drüber reden. 2008, das ist relativ lang her, aus, wenn man das mal so zeitlich betrachtet. Und
damals hat die CSU die Grünen noch nicht ernst genommen. So lange ist das her.
Genau. Und sie wurden, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, ich glaube mit 63% in der Stichwahl gegen den CSU-Kandidaten gewählt. Also insofern schon die Betonung auf Grün, zumindest 2008, war sie bestimmt noch richtig. Also wie schafft man das in einer Stadt wie Lauf, die ja eher konservativ und ländlich noch ein bisschen geprägt ist?
Ich muss mich immer wieder kneifen, wenn ich daran denke. Wir waren ja die Exoten in der Tat. Ministerpräsident Beckstein, als er immer wieder uns in Lauf als Franke besuchte, kommt ja aus Hersbruck, sagt er, und wie geht's unseren Exoten? Da haben alle gelacht, der politische Wettbewerber genauso. Was meinte er damit? Dass wir in dem 30-köpfigen Stadtratsgremium mit dann zusätzlich ersten Bürgermeister, mein Vorgänger war von der CSU 29 Jahre im Amt, dass er sich erkundigte auf eine humorvolle Art und Weise, wie es dann 2 Grünen im Stadtparlament in einer Fraktionsgemeinschaft mit der FDP denn gehen würde. Mhm. Alle haben geschmunzelt, wir auch. Wir hatten damals eigentlich, wie wir meinten, doch gute Arbeit geleistet im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind einmal im Jahr zum Bürgermeister, hatten eine Liste von 10 Punkten. Nun ja, das Ergebnis war uns eigentlich immer bekannt. Die klassischen grünen Themen, Pusteblume, Nieto, kein Ergebnis. Bei dem Aufstellen eines Verkehrsschildes, Achtung, Fahrradfahrer oder wie auch immer, da war dann vielleicht doch ein Punkt zu holen. Das war so. So, und weil wir meinten, gute Arbeit geleistet zu haben, gerade im Bildungsbereich auch, in der Stadtentwicklung, im Bürgerkommunikationswesen auch, haben wir gesagt gehabt, wir wollen einen Bürgermeister aufstellen, damit wir in den Medien vor der Wahl, die Karten wurden neu gemischt, nachdem der langjährig aktive Bürgermeister aufhörte, sowieso es dann spannender wurde, wir mitreden. Und damit wir dann am Tag der Wahl auch in der Zeitung, der Pegnitz-Zeitung Nürnberger Nachrichten, dann zumindest dann auch ein bisschen
erwähnt
was
werden.
An Resonanz erfahren. Ja, und dann hat sich etwas aufgetan, das am Laufer Altstadtfest, das ist weit über Laufer Grenzen bekannt, wir einen schönen Artikel drin hatten, der war eher humorvoll geschrieben, die Grünen kandidieren auch viele Lauferinnen und Laufer, Schulfreundinnen und Freundinnen sind zu mir gekommen, haben mich umarmt, haben gesagt, klasse, dass ihr kandidiert, sei nicht traurig, wenn es nichts wird. Ja, und es hat sich dann etwas ereignet, was ich bis heute noch nicht richtig glauben kann. Es hat sich ein Aufbruch aufgetan. Und wir sind gehört worden, wir hatten Podiumsdiskussion und den Grünen sagt man ja nach, die haben so lange Programme, aber die brennen für Zukunft. Und dann haben wir ein Zukunftsprogramm aufgestellt und ja, auch vielleicht, weil wir uns den Menschen dann auch widmen, haben die Leute gesagt, das probieren wir mal und schauen wir mal. Und am Ende bin ich dann wirklich mit über 63% in der Stichwahl gewählt worden. Und da waren wir nicht mehr 3, sondern plötzlich 5. Ja, und aber, das ist die Geschichte.
Da muss ich gleich mal einhaken, weil Sie reden immer von wir, aber es ist doch trotzdem eine Persönlichkeitswahl. Also das ist der Benedikt Bisping, der gewählt wurde. Und Sie kommen aber jetzt auch noch aus Münster, glaube ich, oder sind zumindest in Münster
noch
geboren.
Schlimmer, Bielefeld sozialisiert.
Sie sind katholisch, also Sie bringen eigentlich alles mit, um nicht gewählt zu werden.
Deswegen ist es ganz bewusst, dass es ein Wir ist. Ich bin ja nicht Bürgermeister alleine, sondern ich bin der Vertreter der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, das ist jetzt unser Repräsentant, das ist jetzt unser Bürgermeister in Mehrheit. nicht 100%, nicht alle absolut, wäre auch vermessen. So, und wir deswegen auch, weil eine gesellschaftliche Entwicklung, gerade in Zeiten, wo so viel diskutiert wird und so viel ja umstritten ist, alleine gar nicht möglich ist. Und ich selber bin Bürgermeister deswegen geworden, weil ein langjähriger, ganz aktiver Hans Kern, ein Stadtrat, gesagt hat, wir machen ihn zum Bürgermeisterkandidaten. Das Wir war früher klein, es ist jetzt gewachsen. Die Nominierung damals war mit 7 Personen.
Okay. Jetzt ist es so, ich bin ein ganz kleines bisschen in Lauf vernetzt und habe mich natürlich erkundigt vor unserem Termin heute und da hieß es dann, naja, ja, der ist es dann geworden, aber irgendwie hat er, es war eine Wundertüte, keiner hat so recht gewusst, was er macht und dann war er irgendwie ganz anständig, der Bisping. Also Sie haben ja dann auch einen Anteil, mag sein, dass am Anfang, ich will jetzt sagen Zufall, aber da waren viele Faktoren, die in dieser speziellen Konstellation 2008 eine Rolle gespielt haben, dann waren Sie es und Sie haben ja dann auch durch eine, ich sag mal, sehr, sehr solide Amtsführung über Parteigrenzen hinweg rasch Akzeptanz gefunden. Also war das als Grüner leicht? War es schwerer? Also, oder war das, ist es egal, welcher Partei man da angehört? Sie haben ja irgendwie dann alle Grenzen relativ rasch durchbrochen in einem doch anderen Umfeld. Die Mehrheit haben Sie ja nach wie vor nicht im Stadtrat.
Freut mich so zu hören. Die Wahl eines Bürgermeisters, der direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird, ist eine Persönlichkeitswahl. Mhm. Unumstritten. Ich habe aber erlebt, dass das nicht das Alleinige ist. Bürger sind mündiger und interessierter, insbesondere die, die da auch wirklich zur Wahl gehen, als man das augenscheinlich erstmal auch so schnell mal so kommentiert. Ich habe in Lauf vorher mich schon eingebracht. Ich habe mit meinen Brüdern zusammen ein Unternehmen von null an aufgebaut. Ich war Geschäftsführer der Bund Naturschutz Service GmbH. Mhm. Ich habe einen zusammengefallenen Bahnhof, Lauf links der Pegnitz, im Auftrag des Bund Naturschutz kaufen können. Wir haben dort eine Einrichtung, ein Bahn- und Umweltzentrum errichten können. Wir haben von Lauf aus Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn im Rahmen von Fahrziel Natur zu Nationalparken in Deutschland, in Europa und bis nach Asien durchführen können. Also so ganz so überraschend war es nicht. Ich meine schon, dass sich Bürger schon ganz bewusst überlegt haben. Es war ein Kandidat, ein Langjähriger, der über 25 Jahre im Amt befindliche zweiter Bürgermeister. So, den kannte jeder. Wahrscheinlich, ich stimme hinzu, wahrscheinlich wusste nicht jeder, wie man jetzt Bisping schreibt. Mhm. Der Name ist ja für die Franken doch eine Herausforderung.
Permanente.
Bekanntheit alleine ist es nicht. Charisma gehört dazu und auch vielleicht, das gilt für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Lande, auch vielleicht die Fähigkeit, sich mit Empathie auf Menschen einzulassen. Mhm. Das, denke ich, hilft zumindest.
Wenn Sie jetzt bei dem wöchentlich stattfindenden Treffen der grünen Bürgermeister Bayerns sind, wie viele Kollegen treffen Sie da?
Jede Woche geht gar nicht. Nochmal zurück. Mein Ticket, meine Botschaft ist Lauf. Mhm. Ich habe damals,
aber Sie sind doch bestimmt ein Aushängeschild.
Als ich gewählt wurde, habe ich dann ganz spontan in der Nacht, hat die Nürnberger Nachrichten dann auch mit übernommen, ging bayernweit durch, habe ich gesagt, Lauf, ich liebe dich. Uli Mali hat es mir dann gesagt, ich möge doch bitte dran denken, dass ich meine liebe Frau weiterhin liebe. So, ich bin nicht jede Woche bei den Grünen. Ich war im Parteirat richtig und natürlich freut ihr das und das ist ja auch ein schöner Erfolg. Wir haben jetzt über 50 Bürgermeister, mhm, 2 Landräte in Bayern. Die Entwicklung, die geht wohl offensichtlich weiter. Da arbeiten wir auch dran. Aber ich bin in Lauf. Mhm. So, und darum geht es, Lauf zu entwickeln. Natürlich mit grünen Ideen, mit grünen Überzeugungen. Da mache ich auch keinen Hehl raus. Da stehe ich auch gerne dann in der Pull-Position. Wo ich mich noch viel intensiver einsetze, ist im Verbund der Bürgermeister. Mhm. Und ich bin ja der erste gewählte Bürgermeister, der in der langjährigen Geschichte des Bayerischen Städtetages im Vorstand sitzt. Mhm. Und dort Ideen, Themen einzubringen, das mache ich mit großer Leidenschaft und auch mit zeitlichem Einsatz.
Bleiben wir mal bei Lauf. Da sagen Sie ja, Sie wollen dort auch ganz bewusst grüne Ideen einbringen. Jetzt ist es sicherlich nicht ganz einfach in so einer Stadt, die einerseits, wie gesagt, ein bisschen ländlich geprägt, also ich will das jetzt nicht abwerten meinen, aber wir sind noch mehr im ländlichen Bereich. Sie haben gleichzeitig durchaus respektable Gewerbebetriebe, Industrie, die ihre Anforderungen hat, die Probleme, was heißt Probleme, die Infrastruktur, die erstellt werden muss, und gleichzeitig möchte man möglichst wenig Landschaft versiegeln, man möchte was für den Klimaschutz tun. Und der Michael hat es gerade angesprochen, Sie haben keine Mehrheit im Stadtrat. Das ist doch ein ganz, ganz schwieriger Spagat. Wie kann man da überhaupt noch grüne Ideen, man kann sie einbringen, aber wie können Sie sie umsetzen und durchsetzen?
Das sind gleich mehrere Aspekte. Es geht ums Laufer Zukunftsprogramm und dass ich gerne überzeugt, stehe auch dafür, in einer Partei bin, die offen ist für neue Themen. Das erlebe ich bei der einen oder anderen Partei nicht so. Die hadern, die überlegen, die hinterfragen nochmal und wir freuen uns. Ich bin fasziniert, Zukunft zu bearbeiten. Mein Lieblingswort ist Bewegung. Und Zukunft zu bewegen, das ist für mich Politik machen. So, und da sind wir offen. Und wer offen ist, der braucht auch vor der Zukunft keine Sorgen haben und der geht vielleicht auch mit dem einen oder anderen anders um, also Trendsetter zu sein. Das haben wir damals definiert, das haben wir dann bei der, im Übrigen war das dann die härteste Phase überhaupt, die Phase dann der Wiederwahl 2014, mhm. kommen wir vielleicht dann noch dazu. So, Mehrheiten, ja, die haben wir jeden Tag, jede Woche. Allein letzte Woche ist der große Haushalt in einem Budget von über 80 Millionen, so viel hatten wir noch nie, mit nur 2 Gegenstimmen beschlossen worden. Aufgabe des Bürgermeisters ist einerseits vorne ranzustehen, die Zukunftsthemen zu bearbeiten, zu besetzen, vorzuformulieren, Menschen zusammenzuführen und dann in die Umsetzung zu bringen. Wenn ich Ihnen sage, dass wir letztes Jahr einen drohenden Rückgang der Gewerbesteuer von für Lauf richtig große Summe von über 2 Millionen anstehen hatten, kam Gott sei Dank nicht dazu, haben wir uns zusammengesetzt mit allen politischen Kräften und wir haben für viele unvorstellbar, aber das ist Lauf, haben wir zusammengesetzt und haben einen 5-Jahres-Plan gemacht, was ist uns an Zukunftsinvestitionen für die nächste Zeit, für immerhin ein halbes Jahrzehnt bis 2025 wichtig. Und das wurde einstimmig beschlossen. Also Mehrheiten, die Grünen haben keine absolute Mehrheit, das hatte aber Rüdiger Pompel, mein Vorgänger, bei der CSU in 29 Jahren auch nicht. Mhm.
Das heißt, Sie finden immer durch Überzeugungsarbeit Ihre Basis, um die Politik dann auch umzusetzen. Jetzt ist Lauf, das würde mich noch interessieren, ja einer der Orte in Nürnberg, hat man einen enormen Druck auf die knappen Flächen, die es gibt. Die Stadt explodiert, 530.000 Einwohner, bald 540.000 Einwohner, Ende noch nicht absehbar. Die Nürnberger Kommunalpolitiker sagen immer, naja, wir selber schaffen es nicht. Wir müssen schon darauf setzen, dass Familien, die hierher wollen, sich im Umland ansiedeln. Jetzt, wenn man sich die Grundstückspreise in Lauf anschaut, dann ist das ja auch längst nicht mehr für alle Familien möglich. Auch da sind die Preise schon ganz, ganz, ganz kräftig angezogen. Was ist da Ihr Modell? Ist Lauf ein Auffangbecken für die in Nürnberg nicht mehr möglich? Wir hatten letzte Woche den vierten OB hier, Thomas Jung, der hat gesagt, also ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber eigentlich kann keiner mehr nach Fürth gehen, wir haben keinen Platz mehr, ihr müsst woanders wohnen. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Das ist ja eins, das an Sie wahrscheinlich auch herangetragen wird.
Das beschäftigt uns alle, ob in der Metropolregion, ob beim Bayerischen Städtetag und in Lauf. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eines der kinderfreundlichsten Städte des Landes zu sein.
Da müssen wir einen kleinen Werbeblock machen. Die Hörer können es ja nicht sehen. Hier von uns steht ein Schild. Matthias, du kannst es vielleicht lesen.
Ja, es ist ein klassisches Ortsschild. Allerdings steht in Regenbogenfarben, wunderbar schön, als Welle geschrieben, kinderfreundliches Lauf an der Pegnitz drüber. Und das steht jetzt hier vor uns und symbolisiert scheinbar den Weg, den Lauf eingeschlagen hat.
Ja, mit dem Begriff Auffangbecken, gut, das mag jeder für sich selber so entscheiden.
Oase.
Ich erlebe, dass Menschen in der Tat noch intensiver nach Lauf ziehen wollen. Wir haben 60 Quadratkilometer Fläche und auch das, was wir eben auch ansprachen. Wir haben ja nicht nur die historisch schöne Altstadt, wir haben die Stadtteile entlang der Bahnlinien, Lauf links, der größte Stadtteil, Lauf rechts der Pegnitz, sondern wir haben auch viele, viele schöne Ortsteile. Viele aus Nürnberg ist ihnen gar nicht bewusst, dass der Simmelberg, Ödenberg, Tauchersreuth auch mit zu Lauf zählt. In der Tat, es wollen mehr Menschen nach Lauf ziehen. Das freut uns. Ist vielleicht auch ein Ausdruck der bisherigen Aktivitäten, die wir haben, dass wir gute Angebote haben. Schöne Infrastruktur. Im Übrigen haben wir ja eine deutliche Zunahme an Arbeitsplätzen. Mhm. Mittlerweile kommen nach Lauf mehr jeden Tag zum Arbeiten als rausfahren. Mhm. Da unterscheiden wir uns zum Beispiel auch ganz massiv zum Landkreis Nürnberger Land. Da ist genau umgekehrt. Also es wollen viele in die, wie wir meinen, sympathische Stadt Lauf ziehen.
Wie groß ist denn Ihre Stadt? Für die,
wir haben jetzt gut 28.000 Einwohner, mhm. Erst- und Zweitwohnsitz und entwickeln uns kontinuierlich. Die Fläche wird immer enger, das ist richtig. Wir haben eine große Herausforderung, dass wir gerade im sogenannten sozialen Wohnungsbau, wie alle Kommunen, mangelnde Rahmenbedingungen haben. Ich erinnere mich, als wir vor 30 Jahren alle zusammen die deutsche Einheit feiern durften, da war es kein großes Thema. Man hat Rahmenbedingungen geschaffen und auf einmal wurden Wohnungen gebaut. Mhm. Jetzt ist es ein Dauerthema, ein Nervthema, Diskussionspunkt auch mit den Regierungen. Warum gelingt es nicht? Ich meine wahrscheinlich über steuerliche Anreize hier wirklich zurechtzukommen. So dümpeln die sozialen Wohnbauprojekte vor sich hin.
Aber sind Sie als Kommune da nicht auch gefordert?
Ja, natürlich. Wobei es dann wieder Unterschiede gibt zwischen kreisfreien Städten und Kreisangehörigen. Das können wir im ganzen Sozialmanagement auch nur mit dem Landkreis machen. Machen wir auch. Wir haben da auch einige Aktivitäten. Wir haben ein Laufer-Wohnraumprogramm jetzt auch einstimmig verabschiedet. So, jetzt ist das nur eine Sache. Die Fläche wird nicht mehr, sondern weniger. Wenn man sich's anschaut, allein in Nürnberger Nachrichten war auch ein Spiegel auch mit dabei. Mhm. Ein Brautpaar kommt zu mir, ich darf sie dann trauen als Standesbeamter in der Laufer Kaiserburg, mhm. Und dann sagen sie, sie wollen nach Lauf ziehen. Ich schon erwartend auf das Aber, auf Abwehrhaltung und sage, ja, da muss man schauen. Und dann sagen die, ja, alles kein Problem, habe ich gefunden. Sage ich, oh, sie haben Glück gehabt. Und was sagen sie? Ja, es ist halb so teuer als Nürnberg-Aibach. Okay. Es kommen mehr und mehr Bewerbungen aus Altbayern, mhm. Die sagen, das Nürnberger Land, Lauf, die ganze Region hier ist günstiger. Das nützt der Familie, die leider nicht so viel im Geldbeutel haben, als leitende Angestellte, als Manager und so weiter, nicht viel. Wir müssen schauen, dass wir da eine gute Balance bekommen. Deswegen muss man sehr, sehr moderne Flächenpolitik gestalten und vor allen Dingen auch die Leerräume, die bereits erschlossenen Gebiete. Wir haben ein Kataster als eine der ersten Kommunen in Zusammenarbeit mit der Universität in Erlangen gemacht und da haben wir festgestellt, 50 Hektar. Und wenn man jetzt unterwegs ist, sieht man, wie viele Häuser leer stehen. Oder in älteren Gebäuden jetzt nur noch eine Person oder zwei Personen leben, in denen früher fünf Personen waren. Und diese Herausforderung dann zu nehmen, in einem guten Mix zu schauen, dass man für alle Angebote etwas schafft, das ist eine Herkulesaufgabe. Da gewinnt man nicht immer Blumentöpfe, aber das ist eine der Aufgaben, der wir uns alle stellen müssen, auch in Lauf.
Also Sie haben ja die haben es gerade beschrieben, Lauf wächst, die Wachstumsgrenze ist ja nicht so weit hinter Lauf, wenn Sie dann ein bisschen weitergehen, irgendwo sind Sie in Neuhaus an der Pegnitz, da ist das Gegenteil dann der Fall. Ne? Das ist so der Raum, wo es ein bisschen kippt. Also hat ja viel mit Entfernung und Anbindung zu tun, wobei die Anbindung ÖPNV in Neuhaus zum Beispiel auch hervorragend ist, aber Ihr Zuzugsthema sind schon Menschen, die auch in Lauf arbeiten, keine Frage, aber auch viele, die in Nürnberg beschäftigt sind. Das ist sicherlich nicht
falsch. Das entscheidet nicht der Bürgermeister, das entscheidet nicht der Stadtrat, sondern das entscheiden die Interessierten, die Bürgerinnen und Bürger oder die künftigen Neubürger richtig. Wichtig ist, dass wir in einem Laufer Wohnraumprogramm die Balance versuchen hinzubekommen. Dazu braucht es aber Rahmenbedingungen. Wir haben aufgrund der früheren Arbeiterstruktur überdurchschnittlich viele Gebäude im günstigen Wohnraum. Mhm. Wir haben als eine der ersten kreisangehörigen Kommunen überhaupt, es war politisch umstritten, wir haben da eine knappe Mehrheit im Stadtrat gehabt, interessanterweise von CSU und Grünen. Ich meine, die Grünen sind ja mittlerweile zweitstärkste politische Kraft in Lauf. Mhm. Gegen die Stimmen
hat viel mit deiner SPD zu tun, Matthias. Ja,
genau. Gegen die Stimmen von SPD und Freien Wählern haben wir einen qualifizierten Mietenspiegel erstellt. Mhm. Und das hilft uns. Jetzt wurde sogar auf Landkreisebene, die dafür verantwortlich zeichnen, haben die Mietobergrenzen, weil wir die Nachweise erbringen konnten, für Lauf angehoben. Mhm. Das ist sozialpolitisch ein ganz, ganz wertvoller Beitrag. Mhm.
Okay. Zu den Mehrheitsverhältnissen sind, glaube ich, 8 CSU-Stadträte.
9. Und mit mir dann 8 Grüne, 7 SPD, 6 Freie Wähler und ein FDPler.
Die Blaupause für den Nürnberger Stadtrat in Lauf bereits jetzt studierbar. Ich meine das jetzt gar nicht mal so scherzhaft. Man rechnet vielerorts mit einer deutlichen Verschiebung der kommunalpolitischen Mandate, also dass die Grünen zugewinnen. Da muss man jetzt kein Prophet sein, dass die SPD verliert. Glaube ich, gilt selbes, dass die CSU sich irgendwo stabilisiert, kann man vielleicht auch so voraussehen. Glauben Sie jetzt auf die Kommunalwahlen, die am 15. März ja anstehen, dass es in Bayern insgesamt, Sie haben vorhin von 50 Bürgermeistern und zwei Landräten gesprochen, zu einer deutlichen Verschiebung nach oben bei den grünen Mandatsträgern der Zukunft kommt?
Also es wird mit Sicherheit eine Zunahme der grünen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger geben, in den Stadträten, in den Gemeinderäten, auch in den Kreisräten, sehr wohl. Wir sehen es ja allein daran, alleine bei uns hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt. Es sind ganz viele junge Leute und auch die aktiv was gestalten wollen, Zukunft aktiv zu gestalten im Miteinander, die sind da und die besetzen Zukunftsthemen. Mhm. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das sich auch in den Wahlergebnissen niederschlägt. Das meine ich schon. Wie viel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dann am Ende dann rauskommen, das muss man sich dann anschauen. Aber es wird zu, denke ich schon, deutlichen guten Ergebnissen führen.
Liegt ja auch wahrscheinlich an Typen wie Ihnen, wenn ich das nur sagen darf. Sie schauen ja ganz anständig aus, haben ein weißes Hemd, ein blaues Sakko, Jeans, Schuhe. Früher war ja so die Fundi- und die Realo-Ecke, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Geschichte. Ist es wirklich vorbei bei den Grünen? Also ist sozusagen sind die Grünen erwachsen geworden, kann man das flächendeckend sagen? Den Eindruck haben wir ja, also im Landtag, im Bayerischen, wird ja immer wieder betont, immer noch häufig betont, weil man eben manche Beobachter immer noch überrascht sind, wie seriös, wie sachlich, wie wenig innerparteilich zerstritten die Grünen sind. Ist es wirklich so? Also ist das sozusagen, sind die Strickpullover passé?
Bürgerschaft und politisch Aktive bei den Grünen bilden mehr und mehr eine Einheit, weil das die Themen sind. Wenn wir sagen, wir wollen noch mehr Bildungsangebote. War damals einer der Ersten, der gesagt hat, die Anstellungsschlüssel in den Kindertagesstätten reichen nicht. Ich habe das damals mit dem Ministerpräsidenten Beckstein auf dem Laufer Marktplatz besprochen. Soll als Beispiel dienen, dass Menschen sagen, jawohl, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Grünen Partei kannst du dich über die Themen unterhalten, die uns bewegen. Sie blättern Themen auf. Wie geht es weiter mit dem Thema klimatische Veränderungen? Wir drücken das nicht weg. Ich sage in jeder Bürgerversammlung, in den letzten 10 Jahren, in denen ich Bürgermeister wurde, hat sich die Temperatur in Lauf bereits um 1 Grad erhöht. Es dauert wohl nicht mehr lange, dass wir uns noch mehr mit Thema Regenwassernutzung und weiteren Folgen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. In der Tat, ja. Eine Anekdote dann vielleicht noch, weil Sie eben so von der Kleidung sprachen. Ich unterhalte mich vor 6 Jahren an einem Infostand mit einer Laufer Bürgerin, die ich flüchtig kannte, eine Viertelstunde lang über kommunalpolitische Themen. Spannend. Ich erzählte so unser Laufer Zukunftsprogramm. Am Ende sagte sie, Sie sind mir sympathisch, ich wähle Sie. Ich sagte, danke. Ich hätte gerne von Ihnen noch erfahren, welches Thema hat Sie jetzt besonders interessiert? Sie wiederholte und sprach davon, Sie sind mir sympathisch, ich wähle Sie. Ich, freudestrahlend, noch neugieriger, wiederholte und dann sagte sie, Sie haben immer so gute Schuhe an. Ich war ganz überrascht. Das Laufer Zukunftsprogramm ist mit der Auswahl der Schuhe.
Das Erfolgsrezept der Grünen ist der Schuhkauf. Genau.
Aber ökologisch und auch Fairtrade-Kleidung.
Perfekt sozusagen. Also in die Budapester kann man noch jetzt für unsere Zuhörer.
Oh, jetzt wird es natürlich.
Der Fachmann spricht.
Ich würde aber gerne mal auf das Zukunftsprogramm Lauf oder konkrete grüne Politik in einer Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern. Was haben Sie? Es sind jetzt dann 12 Jahre, dass Sie Bürgermeister sind. Sie werden nochmal antreten, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Also Sie gönnen sich oder Sie wollen eine dritte Periode. Sie sind noch nicht müde scheinbar. Aber was haben Sie denn in den letzten 12 Jahren ernsthaft bewegen können, wo Sie sagen, das ist konkrete grüne Politik? Ich kann ja über Klimaschutz reden. Ich kann auch sagen, ja, wir haben dieses 1 Grad Temperaturerhöhung. Aber was macht man in so einer Kommune konkret, um das auch zurückzufahren?
Die Antwort wird Sie jetzt überraschen. Das ist jetzt gar nicht mal eine ökologische Antwort, hängt aber eng damit zusammen. Das ist die Bildungspolitik. Mhm. Wir haben eine der größten Veränderungen, die auch dann von der Gesellschaft her eingefordert wird. Ich sehe es an den Erwartungen, die wir natürlich auch geweckt haben. Wir sind jetzt eine Stadt mit 28.000 Einwohnern, die jetzt 43 Bildungseinrichtungen hat. Mhm. In der Zeit, in der ich Bürgermeister bin, habe ich aktiv mit initiiert, mit beschlossen, mit angetrieben, das ist ja nicht der Bürgermeister alleine, dass wir zwei Fachoberschulen haben. Wir haben Fachschulen, wir haben, und das ist mir jetzt noch viel, viel wichtiger, wir haben die unterschiedlichen Ausrichtungen der Grundschulen und auch der Mittelschulen und der weiterführenden Schulen aktiv begleiten können. Beispiel, wir haben die gebundene Ganztagsschule. Mhm. Wir haben als einer der ersten in Bayern eine Inklusionsschule. Wir haben Dorfschulen aktiv in nicht leichter Zusammenarbeit mit Überzeugungsarbeit mit anderen Kommunen. Wir haben eine Dorfschule, die noch nicht mal auf unserem Laufergebiet steht, zusammen mit zwei anderen Kommunen retten können. Eine andere auch zwischen Lauf und Ottensoos. Die Schönberger Schule gäbe es nicht mehr, hätten wir da nicht millionenschwer rein investiert. Wir haben allein in den letzten 6 Jahren 40% mehr in die Bildung investiert. Wir haben eine neue Sing- und Musikschule errichtet. Dann natürlich in ökologischer Bauweise mit natürlich Wärmenetz. Ich kann Ihnen sagen, dass unser Strommix jetzt schon knapp bei 60% ist. Ich kann Ihnen sagen, dass wir nahezu alle Dächer mit Bürgersolaranlagen und eigenen Solaranlagen ausgerichtet haben, dass wir einen ökologischen Bauhof auch errichten wollen. Aber es sind mehr die Bildungsfragen. Wir sind als einer der ersten dann fahrradfreundliche Kommune. Wir sind Citadel Bio. Wir sind Fairtrade-Kommune. Das ist jetzt das Klassische, was Sie jetzt in die Frage ja auch verbunden haben. Aber nochmal, es geht auch um eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, dass die Unternehmer, ich bin selber gelernter Industriekaufmann, dass die wissen, jawohl, hier, da kannst du dich verlassen, da ist eine Standortplanung und wir können auch gemeinsam mit den Unternehmern über Zukunftsthemen wie auch der Energiewende sprechen.
Da hätte ich noch...
Ich habe dann auch noch eine Frage.
Du hast auch noch eine Frage. Also, wir sind nämlich schon ganz schön lange unterwegs, ja. Aber es fällt einem sofort
weil immer so noch wenig ein. Grüne gibt im Bürgermeisterämtern, ja, genau, deswegen muss man hier alles ausleben, was uns im Kopf herumgeistert.
Jetzt frage ich aber erstmal dich, Michael, hast du eine politische Frage? Weil ich habe aus dem Vorgespräch noch was ich unbedingt natürlich hier in dem Podcast unterbringe.
Ich habe so eine halbpolitische, machen wir erst meine und dann deine. Genau. Sie haben das gerade so gesagt, Sie treten nochmal an. Wir haben mit vielen Bürgermeistern, generell Mandatsträgern, wenn man in letzter Zeit spricht, ist immer so ein Bedenken, so ein Abwägen. Ja, die Bürde des Amtes bezieht sich jetzt weniger auf die Kohle. Ich glaube, das ist in Ordnung aus meiner Sicht. Aber so dieses Thema Hass und angegriffen werden im öffentlichen Raum stehen, die damit verbundenen Begleiterscheinungen, Sie machen hier nicht nur einen gut angezogenen, sondern auch einen gut aufgeweckt fröhlichen Eindruck. Perlt es an Ihnen ab oder haben Sie einfach diese Erlebnisse nicht?
Ich bin ein grundpositiver Mensch und ich meine auch, dass ich in dem Amt angekommen bin, weil ich auch sehen kann, was man im gemeinsamen, im kraftvollen Arbeiten erreichen kann. Mhm. Jetzt bin ich jemand, der sehr netzaffin ist. Ich möchte das Feld nicht Schlechtsagern, Griesgrämern und Rechtspopulisten überlassen. Deswegen bin ich ganz aktiv, mehrmals täglich im Facebook, in Instagram und so weiter. Ich bin top motiviert, war ich schon immer, egal welche Aufgaben oder welche Ziele ich auch verfolgte. Waren auch verrückte Sachen dabei. Ich weiß, dass ich es mir damit nicht immer leicht mache, dass ich nominiert wurde und so eindrucksvoll jetzt mit einem noch stärkeren Verband. Jetzt muss man sagen, wir haben 56% im Teamlauf, also unserer Kandidatinnen und Kandidatenliste, 56% Frauen, ganz viele junge Leute, die jetzt neu reingehen wollen. Und da sage ich, wir können doch diese Chancen, auch diese Veränderung, die jetzt anstehen, können wir doch jetzt nicht Menschen überlassen, die alle schlecht reden. Und weil mir das Spaß macht, Zukunft zu bewegen, mache ich das gerne. Und die Bürgerinnen und Bürger dürfen dann entscheiden, ob ich dann das weitermachen darf. Jetzt diesen erfolgreichen Entwicklungsprozess von Lauf jetzt anzuhalten, ach, das wäre ja mal schade.
Also Ihr Glas ist halb voll und nicht halb leer.
Da will ich voll und ganz weitermachen. Die Energie passt. Ich habe einen Marathon gemacht und ja, BR-Radeltour, da geht die Pumpe auch, und okay, in die Pedale zu treten. Das funktioniert, und solange das so ist, ich gesund und glücklich bin und auch wirklich ich das Gefühl habe, dass so breit getragen wird. Aber es heißt nicht, dass es leicht ist. Mhm. Ich kann Ihnen viel erzählen, was es schwer macht. Meine Frau sagt, wie hältst du das aus? Und dann bis tief in die Nacht wieder mit Politikern sprechen, mit Bürgern. Heutzutage gäbe es wahrscheinlich keine Bahnlinien Lauf links und Lauf rechts. Die wären nicht durchsetzbar. Dennoch zu schauen, dass wir das ein oder andere hinbekommen, dass eine Kaiserburg sich weiter in Lauf öffnet, dass wir die Stadtentwicklung vorantreiben, dass wir uns für die Landesgartenschau dann auch bewerben. Sachen, die teilweise dann auch umstritten waren, erst noch vor ein paar Jahren, aber jetzt von der breiten auch Ratsmehrheit getragen werden, das motiviert mich. Und so war ich schon immer. Und es gibt da nichts Spannendes, als im Auftrag, als Treuhänder eine Stadt zu entwickeln, und der schöne Lauf ist sowieso, also.
Wie alt sind Sie, Herr Bisping?
Ja. 52.
Naja, dann haben wir ja noch. Jungspund sozusagen.
Rechne jetzt mal hoch.
Ich muss jetzt auch noch
18 Jahre locker, also dann.
Also das heißt, es bleibt die grüne Hochburg. Genau. Mit, am Schluss mit absoluter Mehrheit der Grünen wahrscheinlich. Aber ich gehe noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ich muss doch auch noch eine halbpolitische oder ganz politische Frage stellen, weil Sie haben es vorhin ganz kurz angedeutet. Die erste Wiederwahl, also 2014, die war gar nicht so einfach. Ich muss gestehen, ich weiß nichts davon, weil normalerweise geht man davon aus, wenn ein Bürgermeister gewählt wurde und macht nicht die allergröbsten Fehler, dann wird er zumindest eine zweite Periode auch diesen Sitz weiter oder seinen Sitz verteidigen können. Warum war das im Lauf so schwierig?
Also in der Tat kam es ja dazu. Wir sind ja dann gestärkt rausgekommen. Mhm. Wir sind ja seit der Wiederwahl ja zweitstärkste politische Kraft. Warum war es schwierig? Weil sich der politische Wettbewerber auch außerhalb sich natürlich das ganz genau angeschaut haben und haben gesagt, so, also vielleicht war das 2008 jetzt eine Überraschung und wir wissen nicht genau, was passiert.
Einmaliger Ausrutscher.
Einmaliger Ausrutscher. Die Süddeutsche Zeitung schrieb damals Umsturz in Lauf. Also da hat man sich dann schon was vom Wettbewerb vorgenommen. Und umso härter ging es dann auch zu. Ich habe immer wieder auch als Journalist nach Lauf kamen, auch von außerhalb. Und die sagten, ja, was bist du für ein Typ? Und auch den einen oder anderen Fehler haben wir. Oder ich auch gemacht, viel gelernt. Und dann habe ich gesagt, machen Sie eins, gehen Sie auf den Marktplatz und unterhalten sich mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und oft wurde mir dann berichtet, ja, naja, der hat was angepackt, der hat was bewegt, der stand vorne. Vielleicht hat er das eine oder andere nicht ganz so geschickt gemacht und auch Fehler gemacht, aber der hat was gemacht und die Zukunft bewegt. Und das führte dann dazu, dass es zwar ein intensiver Wettbewerb zum Ausdruck kam im Wahlkampf, aber weniger habe ich so empfunden von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eher mehr medial und vom politischen Wettbewerb. Mhm. Aber ich rede auch nicht vom Konkurrenten, sondern ich komme halt aus der Wirtschaft, das ist für mich Wettbewerb. Mhm. Und dann will ich auch versuchen, in einer Art der Selbstreflexion, was kannst du noch besser machen? Neulich hat mir ein Bürger gesagt, Sie sind jetzt richtig im Amt angekommen.
Aber dann die letzte Frage. Wenn Sie die Nürnberger Grünen gefragt hätten, ob sie angetreten wären hier als OB-Kandidat, was hätten Sie gesagt?
Dass ich mich weiter für die schöne Stadt Lauf engagiere. Im Übrigen gilt es auch. Als ich 2008 gewählt wurde, hieß es, naja, der geht ja dann sowieso in den Landtag und in den Bundestag.
Die Verlockung ist doch zumindest nicht unrealistisch.
Fragen viele Journalisten, aber die Frage ist beantwortet, und zwar auch aus der Geschichte heraus. Ich bin groß geworden in der Jugendorganisation Bund Naturschutz. Ich war Landesjugendleiter. Ich habe damals im Übrigen einen Landtagsabgeordneten kennen und schätzen gelernt, der mich so sehr begleitete, und sein letzter öffentlicher Auftritt war bei uns Sepp Sachsenberger. Mhm. Einer der ersten und prominentesten Bürgermeister der Grünen mit hohem Charisma. Den habe ich damals kennengelernt, weil er auch parteiübergreifend an Lösungen gearbeitet hat. Er hat eine hohe Reputation auch im Landtag gehabt. Ich habe das kennengelernt. An keiner anderen Stelle kannst du für Bürgerinnen und Bürger so viel erreichen wie in der Rolle eines Bürgermeisters einer kleinen, aber richtig aktiven und ich denke auch zukunftsgewandten Stadt Lauf.
Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort, aber ich will ja meine Frage noch loswerden, die in das Persönliche von Benedikt Bisping geht, weil wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben oder uns unterhalten haben. Er hat zwei Brüder, die heißen Johannes und Matthias, und natürlich sagt man als erstes, aha, eine sehr christlich angehauchte Familie. Wie kommt das zustande? Also erzählen Sie mal ein bisschen, woher das alles kommt bei Ihnen. In der Familie.
Meine Mutter wollte ins Kloster, mein Vater wollte Pfarrer werden aus der doch sehr katholisch prägenden Landschaft, aus dem katholisch geprägten Westfalen, aus der Reiterstadt Warendorf. Sie studierten progressive Theologie beide in Münster 1966. 1967 kam ich dann als Sohn.
Ein Unfall.
Der Vater wurde dann nicht mehr Pfarrer und die Mutter nicht mehr ins Kloster. Die Mutter wurde Lehrerin und der Papa wurde Soziologe und hat sich viele, viele Jahrzehnte eingesetzt bei der Bundesanstalt für Arbeit. Mein Vater weiterhin sehr gläubig und es kamen dann zwei weitere Brüder, also neben dem Benedikt dann der Matthias und Johannes. Auf der Fahrt in den Urlaub an die Ostsee sagte mein jüngster Bruder, Papa, Papa, wir sind im Radio. Papstwahl, Johannes Paul. Namen meines Vaters und meines Bruders. Jahrzehnte später klingelte bei mir das Telefon und die Mama und der Papa gratulierten zum Benedikt. Papstwahl Benedikt. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der damalige progressive Theologieprofessor in der Zeit des Studiums meiner Eltern war dann der Papst Benedikt. Ich habe ihm letztes Jahr die Geschichte geschrieben und er hat mir auch geantwortet.
Eine wunderschöne also, Geschichte. Jetzt könnten wir ja fast am Ende sein, aber nachdem jetzt der Name des Bruders schon fiel und ich zufällig den auch kenne und weiß, dass der im Aufsichtsrat eines abstiegsgefährdeten Zweitligisten sitzt, wie ist denn Ihr Verhältnis zum Ruhmreichen? Wir schaffen es nie, einen Podcast ohne Club zu machen. Insofern müssen wir Sie da auch mal kurz fragen.
Gar nicht mal so intensiv. Das reicht schon, hat der Uli Mahle gesagt, wenn dann ein Bisping schon, also der Johannes Bisping mit dabei ist. Meinen Bruder erlebe ich dann eher entspannter, wenn der Club mal ein Wochenende nicht spielt. Ich verfolge es und leide auch mit. Ich sehe es auch bei meinen Neffen, die da ganz aktiv mit dabei sind. Aber ich gehe eher anderen Sportarten nach, mache meinen Marathon im Skilanglauf, fahre gern Fahrrad und auch jedes Jahr das Sportabzeichen. So, und beim Club, ja, man verfolgt es mit. Ganz früher war ich weiß nicht, ob mir jetzt das dann Sympathie so richtig ernsthaft kostet, war ich sogar in meiner Jugend FC Bayern-Fan. Hm.
Tja, ja, bis vor wenigen Jahren hätte ich noch vehement widersprochen.
Auch irgendwie hier
gehen die Argumente
aus. Ja, und Gelassenheit kehrt auch bei dem Thema langsam ein. Es bleibt ja nichts anderes übrig.
War aber bemerkenswert, als wenn ich das noch erzählen darf, als Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner beim SK Lauf dann auf dem Sportplatz waren. Und da war ich dann schon auch mit dabei. Ich habe früher selber auch in einem Fußballclub, und zwar dem SK Heuchling, Laufer Stadtteil,
gegen gespielt. Den habe ich gespielt. Ich war mal ein mittelmäßiger Bezirksliga-Kicker, SV 1873 Nürnberg Süd. Und eine Saison war der SK Heuchling in der Bezirksliga. Und das weiß ich noch, da habe ich dort gespielt und es war sehr lustig, weil ein Einwechselspieler, den kennen Sie, der sitzt in Ihrem Stadtrat, der heißt Frank Ittner, der kam dann irgendwann in der 70. Minute und dass wir zweimal gemeinsam in der Bezirksliga uns messen, hätten wir uns nie erträumt, weil wir auch gar nicht im Alkohol gefrönt haben damals. Und, aber wir haben es dann auch zu sportlichen Beinen gebracht.
Ja, also sehr wohl der SK Heuchling, wie alle anderen Vereine auch. Auch das ist vielleicht Reichtum unserer Stadt und sieht man, wie wir uns hier versuchen zu entwickeln, haben wir ganz ausgeprägtes Vereinsförderprogramm neben vielen Unterstützungsprogrammen auch. Wir haben 260 Vereine in Lauf, immerhin. Und wir haben 52.000 Menschen Mitglieder in Vereinen Laufs. Also doppelt so viel als jeder ist im Schnitt mindestens zweimal damit dabei. So, und das sind natürlich schon auch Indizien dafür, dass das Zusammenleben, das Miteinander in Lauf doch vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Ich ziehe um, Matthias. Ich verhandle jetzt im Off sozusagen über den Bauplatz in Lauf. Und,
Okay, dann müssen wir auch den Podcast beenden, damit die Verhandlungen weiterlaufen können.
Genau, also, wir berichten über das Ergebnis.
Aber ich sage jetzt mal, vielleicht kann sich der Chefredakteur leisten, der leitende Redakteur kann sich es noch nicht leisten.
Ja, schön wäre es. Ja. Bei mir ist es Neuhaus an der Pegnitz. Wir müssen unbedingt mal den Bürgermeister aus Neuhaus einladen.
Okay, genau, also vielen Dank. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Wir haben auch noch jetzt, auch das müssen wir noch unseren Hörern kurz sagen. Wir haben auch noch eine Blumenwiesen-Samensammlung bekommen, und zwar nicht nur eine, sondern mehrere Pakete. Also wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass Nürnberg
Die Laufer Wiesenpracht, so heißt die Saatmischung. Und ich verstehe jetzt erst, warum Markus Söder ständig Blühstreifen aussät seit geraumer Zeit, weil, hier steht's drauf, Blumen öffnen Herzen. Nichts mehr braucht unser Ministerpräsident als geöffnete Herzen.
Vielen Dank und alles Gute für die Wahl. Bis demnächst mal wieder.
Genau. Vielen herzlichen Dank und auch den Leserinnen und Lesern und auch den Nürnberger Nachrichten mit all ihren Heimatzeitungen. Auch das Beste.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.